Jesus, wir danken dir dafür, dass du real bist, dass du Menschenkinder lieb hast, dass du uns, die wir hier sitzen, die wir hier stehen, dass du uns lieb hast, dass dir nicht zu groß ist oder nicht zu klein, nicht zu gering, was deine Kinder betrifft. Vater im Himmel, wir möchten dir Raum geben heute Morgen und etwas von dir lernen, dass dein Leben in uns realer wird, dass die Art, wie du bist, realer in unserem Alltag durch uns passiert, weil du Menschen liebst. Wir möchten wirklich ganz auf deine Seite treten und das wirklich gut finden, was du gut findest und das hassen, was du hast. Danke, Herr, für heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ja, nehmt bitte Platz. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, euch drei ganz besonders, die Gäste von euch ganz besonders, die ganz normalen Gemeindemitglieder und dass die Kinder auch bei uns bleiben können heute. Also die Predigt ist ganz einfach, Kinder nicht abschalten, nicht sagen, verstehe ich nicht, du wirst es verstehen. Und zwar habe ich eines der bekanntesten Gleichnisse überhaupt mitgebracht. Und ich habe nachgedacht und in den 25 Jahren, die diese Gemeinde besteht, es wurde noch niemals darüber gepredigt. Also es ist in dem Sinne neu, obwohl wahrscheinlich jeder dieses Gleichnis kennt. Mein Motiv ist, ich will uns in die Puschen bringen sozusagen, neuwestfälisch, glaube ich, heißt das so. Ich will, dass wir in die Spur kommen, dass wir in Bewegung kommen für unseren Gott. Und dazu möchte ich lesen Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Lukas 10, 25, 37, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jeden Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Was lesen wir hier? Als erstes, ein Gesetzeslehrer versuchte ihn. Das heißt, er hoffte, dass Jesus irgendetwas sagen könnte, was er ihm zum Strick drehen könnte, was er gegen ihn verwenden könnte. Und wer die Evangelien kennt, der weiß, dass Jesus ganz oft auf sich selbst verwiesen hat. Zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und irgendwas hoffte er, dass er sagen könnte über sich, was nicht mit dem Gesetz übereinstimmen könnte. Passiert aber nicht. Aber ich muss sagen, Jesus entlarvt seine fiese Haltung nicht. Er stellt ihn nicht bloß. Er stellt einfach eine Gegenfrage und verweist auf das Gesetz, Vers 26. Was steht in dem Gesetz geschrieben? Jetzt wollen wir uns mal das Gleichnis genauer angucken. Ich weiß nicht, wer das gewusst hat. Die Geschichte, dieses Gleichnis, spielt an einem realen Ort. Diesen Weg gab es wirklich. Das ist ein Teilstück des damaligen Haupthandelweges zwischen Afrika und Asien. Er liegt zwischen Jerusalem und Jericho im Jordantal. Dieser Weg ist ungefähr 27 Kilometer lang und öde und beschwerlich. Und dieser Abstieg, der erwähnt wurde, der erstreckt sich über mehr als 1000 Höhenmeter und war für die Händler schwer begehbar und für die Räuber ganz günstig. Außerdem wurde dieser Weg viel genutzt. Selbst die Einzelheiten der Fürsorge waren nicht ungewöhnlich in den damaligen Tagen. Das heißt, diese Geschichte, dieses Gleichnis ist für die Zuhörer ganz normal gewesen. Die konnten sich wirklich was darunter vorstellen. Es steht nicht geschrieben, warum der Priester und der Levit sich nicht um den Verletzten gekümmert haben. Leviten sind übrigens die Nachkommen Levis, die im Heiligtum dienten und die Dienste verrichteten, die nicht direkt zum Priesteramt gehörten. Es steht auch nicht da, dass der Verletzte Jude war, denn der Weg wurde international genutzt. Und jetzt kommt das Eigentliche, die Samariter waren den Juden verhasst und waren keine Nächsten für ihn und für die Samariter genauso. Feinde. Also was wir hier finden in diesem Gleichnis, ist ein extremes Beispiel von Bedingungslosigkeit und auch Grenzenlosigkeit von gelebter Liebe. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was diesen Samariter ausgezeichnet hat. Und der erste Punkt steht in Vers 33. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, Man kann sehen und doch nicht sehen oder man kann sehen und die Augen verschließen, die Seite wechseln wie der Priester und der Levit und hoffen, dass ein anderer die Sache übernimmt. Und meine Message heute Morgen ist, schaue mit offenen und liebenden Augen deine Umgebung an. Dein Umfeld an Menschen, die Leute auf der Arbeit, die an deiner Straße wohnen, die in deiner Gemeinde sind. Schaue mit offenen und liebenden Augen auf deine Familie, damit du merkst, was sie bewegt, worunter sie leiden oder einfach, was ihnen zu schaffen macht. Manche Leute reiben sich mit so vielem auf und übersehen dabei die Bedürfnisse von ihren Allernächsten. Und das ist die Familie. Da geht die Zeit weg für Hobbys, für Zerstreuung, Sport und man nimmt den Nächsten gar nicht mehr wahr und der liegt auch blutend da. Nicht wie in diesem Sinne hier erstochen, sondern blutend am Herzen, weil Sachen schiefgelaufen sind, weil Beziehungen zerbrochen sind, weil Verletzungen entstanden sind, Trennung, Leid, die ganze Bandbreite, die jeder von uns persönlich kennt oder auch bei seinem Nächsten miterlebt hat und gesehen hat. Die Frage, oder andersrum, wir wollen mal weitergehen. Vers 33, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Da steht bei innerlich bewegt, da steht das griechische Wort splanchni zumai, das heißt die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen. Genau das hat Jesus erlebt in Matthäus 9, 36. Da steht, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Splanchni zumai, über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und die zweite Frage nach der ersten, nämlich ob du siehst mit liebenden Augen, ist die Frage, lässt du dich innerlich bewegen? Lässt du dich innerlich bewegen oder bist du irgendwo gleichgültig, kalt, abgestumpft? Und es ist ja in der Tat so, es gibt so viele Katastrophen. Wenn man in den Medien schaut, so viele leidende Menschen. Und irgendwie sind die doch auch ganz schön weit weg, oder? Aber wenn uns das überhaupt kalt lässt, was ist dann mit uns los? Was ist dann mit dir los, wenn du nichts empfindest über das Leid, was in der Ferne ist, aber noch viel mehr, was in der Nähe ist? Darf der Heilige Geist dich innerlich bewegen? Schafft er es? Gibst du ihm die Zeit, die Gelegenheit, die Möglichkeit? Und damit meine ich nicht, gib jedem Bettler 1 Euro oder 2 Euro, dann bist du fein raus, sondern dass du siehst, dass du dich bewegen lässt und dass dieses Splanchni zumai, dieses Erbarmen dich ergreifen kann, das dich dann bewegt und auch zur Handlung treibt. Vers 34, und er trat hinzu. Nach der innerlichen Bewegung folgt eine Aktion. Ohne Aktion hast du nur ein bisschen Mitleid verspürt. Und das war's denn. Der Heilige Geist gibt ja dieses Erbarmen, dieses Mitleiden nicht dafür, dass du sagst, ach du Armer, sondern es muss ja was folgen. Lasst uns wirklich Gott zur Verfügung stellen, für Gott, für Menschen. Also herzutreten, wirklich, wo du Not bei einem anderen Menschen siehst. Und ich denke, das fängt wirklich in der Familie an, wo, ja, weiß ich, dein Kind Schwierigkeiten hat in der Schule und dass du siehst, dass du nicht rumkeifst und meckerst, sondern dich erbarmst, mit ihm lernst, bis er den Rückstand aufgeholt hat, die Witwe deiner Nachbarin zu besuchen, die Leid hat, dass du herzutrittst zum Beistand, dass du der Familie beistehst, wo ein Elternteil die Familie verlassen hat und ein Bruch einfach da ist und Kummer und Herzeleid. Wir haben mal vor sehr vielen Jahren einen Wasserschaden gehabt. Der war so schlimm. Und die Trocknungsmaschinen, die waren sowas von laut. Und unsere Kinder, die haben dann ihre Klassenkameraden mitgebracht und haben sie dann durch die Wohnung geführt, damit sie diese Maschinen bewundern konnten. Und es war wirklich zum Grämen. Und wir hatten eine Familie in der Gemeinde, die haben uns angeboten, dass wir bei ihnen wohnen können in dieser Zeit der Trocknung. Und wir haben das damals nicht angenommen, es ging gerade noch so, aber alleine dieses Angebot hat mich sehr getröstet, muss ich sagen. Und hier im Vers 34, er trat hinzu. Was war seine Aktion? Er verband seine Wunden und goss Öl und Wein drauf. Das heißt, er verschenkte seine Zeit, seine Fürsorge, sein Materielles für diesen Menschen. Er hat sich selbst gegeben, Zeit, Fürsorge, Materielles. Das sind die Geschenke, die Not lindern, die Verzweiflung lindern, die Einsamkeit lindern. Und ich frage dich, wann hat dich das letzte Mal Leid so sehr bewegt, dass du in Aktion getreten bist? Wenn das schon lange her ist, dann möchte ich dich bitten, dich ganz neu bereit zu machen. Und wenn du darin geübt bist, dann möchte ich dich ermuntern, bleib dabei und gib dein Bestes. Für Menschen, für Gott. Und ich möchte dir in Erinnerung rufen, Gott liebt Menschenkinder. Gott liebt Menschenkinder. Letztendlich ist es für ihn. In diesem Zusammenhang möchte ich mal Matthäus 25, Vers 34 bis 40 lesen. Matthäus 25, 34 bis 40, da steht als Überschrift Endzeitrede, das Gericht. Dann wird der König zu denen, die zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, was du tust für deinen Nächsten, das hast du für ihn getan. Dann Vers 34 weiter. Wieder zurück zu Lukas 10, Vers 34. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Das heißt, er gab seinen Komfort auf, seine Bequemlichkeit. Also jetzt war Schluss mit Reiten, der andere wurde draufgesetzt und er musste nebenherlaufen. Und anstelle abends zu relaxen und die Beine hochzulegen, ist Fürsorge für einen Verwundeten angesagt. Für einen Fremden, der nicht zu seinem Volk gehörte. Und ich denke, dass einige das hier betrifft, die Langeweile in ihrem Christsein empfinden. Und ich muss dir mal sagen, wenn du immer dasselbe machst, nichts Neues hinzukommt, nichts anders machst mal, dann wird diese Langeweile bleiben. Das, was du gibst, wird dasselbe zur Folge haben. Deswegen, wenn du sagen musst, heute Morgen, ich sitze hier und Gott ist mir fern. Oder jetzt, ja, seit langem ist er mir fern. Er war mir mal nah vor Jahren oder Monaten. Setz dich in Bewegung. Setz dich in Bewegung. Nimm deine Bibel raus und schau, was Gottes Wort sagt. Fang neu an, ihm zu danken, ihm zu bitten. Manch einer hat nicht, weil er nicht gebeten hat. Und du sagst, oh Gott, warum gibst du nicht? Ja, bitte ihn doch mal. Ich hole auch nicht meine ganzen Geschenke für meine Kinder raus, oder damals zumindest. Wenn sie nicht sagten, Mama, kann ich das haben? Die Frage ist nicht, na gut, wie weit reicht meine Verpflichtung? Sondern wem kann ich noch helfen? Wem kann ich die Liebe Gottes nahebringen, indem ich ihm etwas von meiner Lebenskraft, meiner Lebenszeit oder meinem Besitz schenke? Manchmal ist es einfach nur zuzuhören und verstehen zu wollen. Manchmal unterhalte ich mich mit Leuten und die bedanken sich bei mir, ich habe gar nichts gemacht, nichts geantwortet, nichts. Manchmal ist es einfach, wenn man einfach nur zuhört. Vers 35. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Er übernimmt finanzielle Verantwortung für einen Fremden. 1 Denar ist gemäß Matthäus 20, Vers 2 der Tageslohn eines Arbeiters. Also er gibt 2 Tageslöhne für einen Fremden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du verdienst, was bei dir 2 Tageslöhne sind, aber es ist schon Geld. Und dazu kommt noch, wenn etwas fehlt, würde er noch mehr zahlen. Also Großzügigkeit. Großzügigkeit gefällt unserem Gott. Warum? Er selbst ist großzügig. Geiz ist nicht geil, sondern abstoßend. Ist euch aufgefallen, dass andere Beschenken glücklich macht? Das sagt sogar die Glücksforschung. Aber da ist was dran. Es stimmt wirklich. Deswegen sagt Jesus auch, geben ist seliger als nehmen. Selig, das griechische Wort heißt Makarios, glückselig oder völlige Zufriedenheit besitzend. Und ich finde das faszinierend, dass in diesem Gleichnis er sogar Verantwortung über die Situation hinaus nimmt und über das hinaus bereit ist zu zahlen. Und dann Vers 36 und 37. Was meinst du, wer von diesen 3 der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Ihr 3, die ihr getauft werdet, geht hin und handelt ebenso. Wir hier in der Christusgemeinde, lasst uns hingehen und ebenso handeln. Lasst uns sehen und uns innerlich bewegen lassen, hinzutreten, eine Aktion des Beistandes und der Hilfe schenken, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit aufgeben und bereit sein, über den Moment hinaus Fürsorge walten zu lassen. Das war jetzt die Zusammenfassung nochmal. Und ich möchte, dass diese Predigt und alle Aufforderungen nicht humanistisch verstanden werden, sondern nur zutiefst christlich. Jesus schickt dich in deine persönliche Welt. Und der Verletzte, der vor dir liegt, der ist nicht blutend auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, sondern der wohnt in Minden oder Petershagen oder Bückeburg. Und der wohnt entweder im schicken Einfamilienhaus oder in einer Sozialwohnung. Seine Wunden sind nicht durchs Messer entstanden, sondern durch Worte, vielleicht des Partners oder des Chefs. Vielleicht ist er verletzt durch Handlungen von Vorgesetzten, Kollegen. Vielleicht spricht überhaupt keiner mehr mit ihm, zutiefst vereinsamt, hat eine Trennung durchgemacht oder den Job verloren. Das sind Sachen, die machen was mit einem. Die Gesundheit verlieren, das macht was mit einem. Ein Burnout, Krebs, zunehmendes Alter, das macht was mit einem. Und Jesus sagt, geht hin und tut dasselbe. Bringe Reinigung der Wunden und Heilung in Menschen, in reale Menschenleben. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Wer ist mein Nächster? Mein Nächster ist der, der mich braucht. Das Gute bei der ganzen Sache ist, dass der Heilige Geist in uns Gläubigen lebt und dass er versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und uns in Bewegung zu setzen und uns zu zeigen, wie er Menschen sieht und wie sehr er sie liebt. In Lukas 6, Vers 36 lesen wir, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Hier ist die Aufforderung, barmherzig zu sein, und die Begründung dafür ist, euer Vater ist barmherzig. Ihr seid doch von ihm her, ihr seid doch in ihm. Oder ihr drei Täuflinge, die ihr heute in der Taufe nachvollzieht, der Sünde gestorben zu sein, begraben durch die Taufe in den Tod und auferstanden zu neuem Leben aus Gott. Ihr könnt und wir alle können durch den Geist Gottes übernatürlich leben. Wir können über das hinauswachsen, was wir im Moment an Glauben haben, an Hoffnung, an Liebe, an Barmherzigkeit, an geistlicher Kraft und selbst an Bereitschaft. Wir können darin wachsen. Stell dein Leben Gott doch zur Verfügung, erstmalig oder wieder. Und wisst ihr, was die geschichtliche Folge dieses Gleichnisses ist? Dass Nächstenliebe tugendhaft ist, zur Tugend erhoben wurde. In Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das ist ein schönes Versprechen Gottes und nicht nur ein Versprechen, sondern eine göttliche Wahrheit. Es ist absolut erstrebenswert, barmherzig zu sein. Für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, für jeden Erwachsenen, egal welchen Alters. Und das Versprechen Gottes ist, dir wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Diese Bibelstelle bestätigt in Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was für eine Aussage. Ich möchte, dass du dir zwei Fragen zur persönlichen Reflexion mit nach Hause nimmst. Bei wem fällt dir die Nächstenliebe, das Barmherzigkeit üben, schwer? Und warum? Und was sind deine Ausreden, nicht zu helfen? Hebräer 13, Vers 16, die letzte Stelle. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Diese Bibelstelle besagt, dass man Wohltun und Mitteilen vergessen kann und dass es ein Opfer ist. Eine neue Woche liegt vor uns und ich möchte euch auffordern, die nicht zu vertrödeln. Ich möchte euch auffordern, die zu nutzen, zu sehen, mit den Augen, mit den Herzensaugen. Und wenn euer Herz euch zu jemandem hinzieht, man sieht es dem anderen nicht an, aber ihr spürt den müsste ich mal ansprechen irgendwo. Ich merke, der ist traurig, der ist bedrückt, der ist nicht so fröhlich wie sonst. Sich einfach mal die Zeit zu nehmen, sich daneben zu setzen und sagen, je nach Altersstufe, hey Alter, wie geht's dir, sage ich jetzt mal so. Oder einfach zu sagen, du, einfach zu sagen, Mensch, irgendwie bist du mir heute aufgefallen, du, hast du Lust, dich ein bisschen mit mir zu unterhalten? Offen zu sein dafür, dass man so ein Anlegepunkt ist für Kümmernisse. Dass man jemand ist, der anderen sein Ohr leiht, sein Herz öffnet und sich bereit macht, diese Welt ein kleines bisschen zu verschönern durch Gottes Kraft. Deine Arbeitsstelle ein kleines bisschen zu verschönern durch Gottes Liebe. Deine Familie zu einem Ort zu machen, der wundervoll ist. Der ein Zuhause ist und nicht nur, weil die Möbel schön sind, sondern weil die Beziehungen schön sind. So, jetzt geht's los. Die Täuflinge dürfen sich bereit machen. Die anderen dürfen aufstehen, die Handys, die Smartphones zücken, die Kameras zücken. Und bei diesem Moment, es ist was Besonderes. Lasst uns ja wirklich segnend auf die drei schauen, mit ganzem Herzen Anteil nehmen. Und wenn du sagst, Mensch, ich kenne Jesus nicht, ist das völlig in Ordnung. Freu dich mit ihnen, sie haben Gott gefunden.